Ja, willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Podcast-Projekt, Get Started Podcast. Mein Name ist Dominik Bergthaler und ich habe mir heute einen Gast eingeladen zu einem, wie ich denke, diesmal ein bisschen grundlagenmäßigeren Thema. Es soll gehen um die Unterschiede zwischen Parawissenschaften und richtigen Wissenschaften. Und eingeladen habe ich mir dazu den Martin Moder. Hallo, grüß dich.
Grüß Gott.
Vielleicht fangen wir mal damit an, dass du uns erzählst, wer du bist, was du so machst, wie dein Werdegang so ausschaut.
Ja, gern. Was treibe ich so? Also momentan mache ich meinen Doktor in molekularer Medizin am Forschungszentrum für molekulare Medizin der Akademie der Wissenschaften.
Was gibt's da für einen Kurztitel?
ZEM.
Das ZEM.
Ja. Ja, ich arbeite da in einer seltenen Erbkrankheit mit genmanipulierten Viren und Roboterarmen und allem, was sonst noch so cool ist. Davor habe ich am Institut für molekulare Biotechnologie meinen Master gemacht. Und da habe ich quasi Tumorforschung an Fruchtfliegen gemacht.
Das ist dann Universität Wien, oder?
Das war damals, also das.
Oder ist das auf der MedUni? Wo ist das angesiedelt in Wien? Weißt du das?
Ich glaube, das sind beides unabhängig finanzierte Forschungseinrichtungen. Mhm. Also das ZEM, wo ich jetzt bin, das wird momentan von der Akademie der Wissenschaft finanziert. Also das ist quasi öffentliche Gelder. Aber ich glaube, es schlüpft jetzt bei der MedUni unter. Ja. Mhm.
Okay. Und wo findet man das in Wien, wenn man hinfahren möchte? Macht das einen Sinn? Kann man da hinfahren?
Ja, man kann da hinfahren, aber man kann halt nicht rein normal.
Okay.
Es ist gleich direkt am Campus vom AKH. Ja.
Okay. Aber das heißt, es ist jetzt keine öffentliche Uni, so wie man das jetzt so kennt.
Ja, genau.
Sondern es ist halt eben eine private oder öffentlich finanzierte, aber halt keine öffentlich zugängliche Uni, wenn man so will. Also habt kein Kurssystem und so weiter.
Genau, wir haben kein Kurssystem. Also man kann dort jetzt nicht hingehen, um sich ausbilden zu lassen, bachelormäßig oder so.
Okay, und naja, das hat jetzt einmal mit unserem Thema so im Grunde jetzt noch nicht so viel zu tun. Wie bist denn du zu dem Thema Parawissenschaften oder so Halbwissenschaften eigentlich gekommen?
Definieren wir das vielleicht kurz. Parawissenschaft, also was Wissenschaft ist, glaube ich, kann man sich halbwegs vorstellen.
Ja, ich meine, wir werden eh noch genauer drauf eingehen dann jetzt in der Folge, aber jetzt einmal so, wie bist du zu der Thematik an und für sich gekommen?
Okay, zur Thematik. Also das Ganze hat eigentlich bei mir damit angefangen, dass ich nach Mödling gezogen bin, in die Wohnung meiner Freundin. Und das ist quasi so ein, wie nennt man das, so ein Haus, wo mehrere Leute wohnen.
Ein Mehrparteienhaus.
Ja, genau, sagen wir Mehrparteienhaus. Und ich weiß nicht, du wohnst ja da nicht so weit weg. Habt ihr auch so ein kalkhaltiges Wasser?
Ja, deutsche Härte 30. Ich habe es einmal gemessen, wie ich noch wie ich noch Labortätigkeit gemacht habe.
Cool. Ja, und das ist halt, weißt du, nicht so super für die ganzen Geräte etc.
Ja, wem sagst du das? Also alles auf die höchste Einstellung bei der Waschmaschine und sonst.
Wobei dein Tee sehr gut schmeckt. Es hat hier 1000 Grad gefühlte heute und wir trinken heißen Tee.
Ja, man sagt aber immer so, dass das besser abkühlt ist, wie wenn man jetzt sonderlich kalte Sachen trinkt. Aber vielleicht. Ja, ist eine gefühlte Sache. Ja, der Tee schmeckt wahrscheinlich deswegen sehr gut, weil ich einen Wasserfilter verwende, genau aus dem Grund.
Gut möglich. Was ist das für einer? Ist das auch ein energetisch aufgeladener?
Nein, es ist ein komplett chemisch-physikalischer Prozess.
Ein schulwissenschaftlicher.
Ja, richtig. Ja. Da ist Aktivkohle und was weiß ich sonst noch drin.
Genau
Ionentauscher.
Genau sowas hätte ich gebraucht.
Ja.
Es war halt so, es gibt da diese, wie soll man sagen, diese Anlagen, die versprechen, Wasser zu enthärten und zu energetisieren und überhaupt alles super und toll zu machen. Und nichts gegen reguläre Wasserenthärtung, eine super Sache und funktioniert. Ja. Aber es gibt dann eben auch diese esoterischen Konzepte, wie Wasser, man sagt, belebt werden kann oder energetisiert werden kann. Mhm. Und die sind schweineteuer und es wurde halt der Vorschlag gemacht von dieser Hausverwaltung oder diesem Zusammenschluss von Besitzern, quasi so eine Wasserenthärtungsanlage zu kaufen, was eine super Idee ist, ja, weil der Kalk frisst uns alles kaputt. Mhm. Aber da wurde halt der Vorschlag eingebracht, so eine, ja, esoterisch energetisierende Anlage einzubauen.
Wir verwenden ja absichtlich nicht die Markennamen, um hier Lawsuits vorzubeugen. Ja,
dazu komme ich noch.
Ja, es kennt eh jeder die diversen Hersteller von solchen Sachen.
Ja.
Auf jeden Fall, es war die Überlegung bei euch, eben nicht nur eine reine Wasserenthärtungsanlage zentral zu installieren, sondern eben auch eine Wasserbelebungsanlage.
Genau, weil die enthärtet nicht nur das Wasser, die energetisiert es auch, dadurch fühlst du dich vitaler und lebst länger und was weiß ich was alles.
Wenn du es den Katzen gibst, dann trinken sie nichts mehr außer dem. Und
und nicht nur ist viel besser, es ist auch viel teurer. Mhm. Also das hätte viele, viele tausende Euro gekostet, die quasi jeder mittragen hätte müssen, finanziell. Und das wollten wir natürlich nicht. Ja, weil wenn man sich anschaut, das Konzept ist quasi das in diesen Anlagen, dass du eine kleine Kapsel mit energetisiertem Wasser hast. Da fließt dann das Wasser in den Leitungen vorbei und energetisiert sich dadurch auch, weil scheinbar diese Energetik irgendwie abgegeben wird.
Ja.
Die Idee dazu ist dem Erfinder gekommen, wie er in einer Gerichtsklage mal bekannt gegeben hat, durch eine Vision von Jesus Christus, wo ihm quasi dieses Business-Geheimnis preisgegeben hat.
Ja.
Der Grund, warum ich den Firmennamen nicht nenne, ist, weil ich einen Bekannten habe, der einmal sich öffentlich geäußert hat, wo er gesagt hat, diese Firma, die energetisiertes Wasser anbietet, was die macht, das grenzt an Betrug. Und der wurde von dieser Firma geklagt in Grund und Boden. Also die Verhandlungen, die ziehen sich seit Jahren hin.
Ja.
Und das sind wirklich Summen, um die es da geht mittlerweile, die sind existenzbedrohend.
Ich wollte gerade sagen, normalerweise, solche Firmen kommen ja daher mit einer Unterlassungsklage. Hat er das verstreichen lassen oder kann das gar nicht von Seiten dieser Firma dann? Normalerweise sagen sie, nehmen sie es runter, nehmen sie die Aussage zurück.
Ja.
War das irgendwie, wurde das aufgezeichnet, ausgestrahlt? Was, weißt du das noch?
Ich sage, da kenne ich mich zu wenig.
Ist auch egal. Na egal, auf jeden Fall wollten sie so eine Anlage bei euch installieren und du hast dich dagegen gewehrt. Offensichtlich erfolgreich, nehme ich an.
Es war ein bisschen problematisch. Es hat irgendwie so dieses ganze Wohngebäude in zwei Teams aufgespalten. Ja, da waren die einen, die gesagt haben, wenn wir schon was installieren, dann gleich das super energetische, weil komplett leiwand. Und die anderen, die gesagt haben, na, zahlen wir lieber ein Fünftel weniger und haben, was das tatsächlich funktioniert.
Also ein Fünftel davon.
Ja, das ist, habe ich jetzt aus der Luft gekriegt.
Ja. Okay.
Das ist viel günstiger.
Ja.
Und da gab es dann viele, viele Sitzungen und ewige Diskussionen, bis sich im Endeffekt, bis entschieden wurde, gar nichts zu kaufen.
Mhm.
Einfach aus dem Grund, damit nicht es ist besser, kalkhaltiges Wasser zu haben, als dass das Wohnhaus jetzt irgendwie in zwei Teams aufgeteilt bleibt, die sich verfeindet gegenüberstehen.
Das heißt, so seid ihr dann verblieben. Also wer dann was wollte, hat sich das selber in der Wohnung installieren müssen.
Genau, was unterm Strich viel teurer ist. Aber der springende Punkt ist eben, ich habe halt für diese ewigen E-Mail-Diskussionen, die da hin und her geflogen sind, natürlich Informationen gebraucht. Da gibt es natürlich Studien, die untersuchen, ob das funktionieren kann. Alle durchgehend negativ, wenn man die seriösen hernimmt. Das funktioniert nicht. Also das Wasser ist um nichts anders, wenn es rauskommt, als wie es reingeht. Weder in Kalkgehalt noch in irgendwelchen Strukturen oder was weiß ich. Und diese Informationen waren halt zu einem großen Teil auf dieser Homepage von diesem Universitätsprofessor, der da verklagt worden ist für diese Aussage. Und der ist Mitglied in der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung für Parawissenschaften.
Ja, oder kurz GWUP.
GWUP.
Und ist das jetzt eine rein österreichische Geschichte oder deutschsprachiger Raum oder ist das eine internationale Vereinigung? Weißt du das?
Okay, da setzen wir mal global an. Also es gibt global diese Skeptikerbewegung. Die versucht sich ein bisschen damit auseinanderzusetzen, was ist wissenschaftlich, was ist pseudowissenschaftlich, was wirkt, was funktioniert nicht. Und da gibt es quasi einen deutschen Verein, der sich mit solchen Dingen beschäftigt. Das ist eben die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung für Parawissenschaften. Und der österreichische Ableger davon heißt Gesellschaft für kritisches Denken oder GKD. Und da bin ich auch Mitglied. Mhm. So ist das
mittlerweile. Und der GWUP dazu ist dann was? Das ist noch einmal was Eigenes.
Die GWUP.
Ja.
Die GWUP ist quasi der deutsche Verein, zu dem die GKD in Österreich auch irgendwie gehört.
Ja. Also das heißt, das ist quasi der Überverein quasi im deutschsprachigen Raum.
Genau, ja, das ist halt so ein gemeinnütziger Verein quasi.
Naja, dann würde ich sagen, kommen wir von dem dann eigentlich gleich einmal zum Gaming Medias Res sozusagen.
Oh, weh.
Was ist jetzt, wie würdest du Wissenschaft definieren? Was oder geht es da rein um wissenschaftliches Arbeiten oder also wir wollen ja auf die Unterschiede zwischen Parawissenschaften und Wissenschaften kommen und hätte ich mal gesagt, wir fangen mit dem an, was relativ gut definiert ist, nämlich eben die Wissenschaft.
Ja, die Wissenschaft ist nichts anderes als ein System, das versucht, subjektive Fehler auszuschließen, wenn man was untersucht. Ja, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Kopfweh habe und ich nehme irgendein Pulver und fühle mich danach besser, ja, dann habe ich vielleicht das Gefühl, das Pulver hat geholfen. Aber ich habe so viele Fehlerquellen nicht ausgeschlossen. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es mir ohne den Pulver vielleicht genauso gut gegangen wäre, etc. Ja? Und die Wissenschaft ist einfach eine Ansammlung von Methoden, die versucht, all diese Fehlerquellen systematisch auszuschließen. Damit ich im Endeffekt tatsächlich mit einem realen Effekt dastehe. Ja, und natürlich, wenn man jetzt streng in die akademische Wissenschaft geht, da ist das alles ganz systematisch gemacht. Das heißt, wenn ich deine Behauptung aufstelle, dann muss ich alle anderen denkbaren Erklärungsmuster ausschließen, bevor ich sagen kann, das trifft zu. Das Ganze muss replizierbar sein. Das heißt, andere Forschergruppen müssen zu demselben Ergebnis kommen. Wenn ich das veröffentlichen will, müssen Leute, die auf demselben Gebiet arbeiten, das quasi reviewen. Das heißt, sie müssen die Methodik gutheißen und sagen, das ist vernünftig.
Das heißt, das ist dann der klassische Peer Review.
Ja, genau. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt der Wissenschaft. Ja, ich kann, wenn ich etwas wissenschaftlich veröffentliche, da kann ich nicht einfach einen Abenteueraufsatz schreiben, sondern das muss schon Hand und Fuß haben methodisch. Ja, wenn ich das nicht mache, da gab es jetzt einen ganz bekannten Fall, wenn ich das zum Beispiel kurz erwähnen darf. Also da gab es eine Gruppe, die hat behauptet, man könnte menschliche Zellen zu Stammzellen zurückverwandeln, indem man sie quasi, vereinfacht gesagt, in ein Bad aus Säure schmeißt. Ja, und das haben sie veröffentlicht in einem super angesehenen wissenschaftlichen Journal. Und ja, war eine Hammerpublikation. Ja, das hat Riesenwellen geschlagen. Aber innerhalb kürzester Zeit hat sich herausgestellt, dass das nicht wiederholbar ist. Ja, das heißt natürlich, andere Gruppen auf der ganzen Welt haben versucht, das nachzumachen. Und jeder ist gescheitert. Und so ist man dann Schritt für Schritt draufgekommen, dass sie da eigentlich irrsinnig betrogen haben. Ja, und das ist das Schöne in der Wissenschaft. Ja, die Wissenschaft versucht ständig, sich selbst zu widerlegen. Sobald ich irgendeine Erkenntnis habe, die irgendwie wichtig sein könnte, gibt's auf der ganzen Welt Gruppen, die versuchen, das nachzumachen. Und wenn das dann nicht gelingt, dann weiß ich sofort, dass das nicht stimmt. Und das ist zum Beispiel einer der Aspekte, den man in den Pseudowissenschaften nicht findet. Also da habe ich jemanden, der etwas behauptet. Und wenn dann von einer Seite Kritik kommt, dann heißt sofort, ja, das funktioniert nur nicht, weil ihr seid nicht, wie soll ich sagen?
Auf der richtigen Halbkugel der Erde oder
ja, genau,
die Sonne ist im falschen Haus.
So gestanden. Kann man sagen. Also anstatt wirklich dem auf den Grund zu gehen, werden Ausreden gesucht, warum es nicht funktioniert.
Ja. Also sprich, es werden da quasi neue Fakten geschaffen, die in der ursprünglichen Publikation nie drinnen waren. Wie, naja, ihr habt es aber vergessen, dass ihr da, keine Ahnung, das nur links rühren dürft.
Ja, kann man so sagen. Ich möchte nur vielleicht gleich am Anfang unterscheiden. Also Parawissenschaften per se ist nichts Negatives. Ja, Parawissenschaften heißt nur, dass ich Dinge untersuche, die man als paranormale Phänomene bezeichnen wird. Aber das heißt nicht, dass man die nicht wissenschaftlich korrekt untersuchen kann. Aber wenn ich jetzt ein paranormales Phänomen hernehme, sagen wir jemanden, der behauptet, Telekinese zu können, also mit seinen Gedanken Objekte bewegen. Ja, es gibt Leute, die behaupten das ja. Dann kann ich das komplett seriös wissenschaftlich untersuchen und werde vermutlich zu dem Schluss kommen, dass es nicht kann. Aber das kann man als seriöse Wissenschaft machen. Das heißt, Parawissenschaft per se ist nichts Unseriöses. Pseudowissenschaft ist das, was die GWOP versucht zu kritisieren.
Also das heißt, wir haben hier noch einmal eine Unterscheidung von der normalen Wissenschaft gibt es eben die Parawissenschaften und ein Unterzweig davon, der quasi der kleine böse Bruder von den Parawissenschaften sind dann die Pseudowissenschaften.
Das würde ich nicht als kleinen Bruder bezeichnen. Also Parawissenschaft kann man absolut seriös betreiben, wenn man will. Das tun nicht sehr viele. Pseudowissenschaft ist einfach etwas, das sich als Wissenschaft tarnt, aber keine ist. Du kennst vielleicht, ich weiß nicht, Quantenphysik, ja. Tolles Gebiet, tolle Erkenntnisse. Was da in physikalischen Journalen publiziert wird, das ist hochseriös. Aber wenn du dann in die Bücherei gehst, da hast du 5 Regale vollgepackt mit Büchern über Quantenheilung und Zukunftsvorhersagen mit Quantenphysik etc. Das heißt, da kommt dann quasi die Pseudowissenschaft, bedient sich der wissenschaftlichen Begriffe, um ihre eigenen Ideen zu verkaufen. Also das ist jetzt kein Teil der Parawissenschaft und kein Teil der regulären Wissenschaft, sondern ist einfach ein, ja, wie soll ich sagen, ein Missbrauch wissenschaftlicher Begriffe.
Also quasi, es wird quasi die Wissenschaft verwendet als eine Methode mit guter Reputation, um sich da quasi in deren Licht quasi dann auch wieder gut dastehen zu lassen, sozusagen.
Ja, das ist ganz witzig. Also da im Prinzip, man recycelt ja immer dieselben Ideen. Früher hat man gesagt, ich leg dir die Hand auf und das energetisiert jetzt deine Krankheit und alles ist gut. Heute sagst du halt, es wird durch Quantenheilung gemacht, ja, weil das einfach jetzt in Mode ist, weil das hip ist, etc. Ich als Biologe, ich kenne das Phänomen von einer anderen Seite. Ja, es gibt das relativ junge Gebiet der Epigenetik. Ja, das heißt, wir haben ja Gene in uns. Ja, also wir haben in jeder deiner Körperzellen ist DNA, der Bauplan des ganzen Körpers, und der ist mehr oder weniger fix. Ja, also der kann zufällig mutieren, aber der bleibt ansonsten dein Leben lang gleich. Und du hast quasi Modifikationen auf diesen Buchstaben dieser DNA. Und die können sich aber ändern, ja. Und diese Modifikationen, die können sagen, ob ein Gen abgelesen wird oder nicht. Das ist der einzige Unterschied, warum die Zellen in deinem Auge anders sind als die in deiner Zehen, ja. Weil die haben die genau selbe DNA drin, aber es sind diese epigenetischen Modifikationen, die halt der Zehe sagen, diese und jene Gene ablesen und denen im Auge diese oder jene nicht. Und das kann sich durch gewisse Umstände ändern. Wenn ich sehr gestresst bin zum Beispiel, dann können sich die Modifikationen auf den Genen für Stressrezeptoren ändern, sodass sich mehr oder weniger von diesen Rezeptoren entwickelt. Ja, das ist hochseriöse Wissenschaft. Und jetzt kommen natürlich...
Und wahrscheinlich einmal Thema für einen anderen Podcast.
Ja, warte. Aber jetzt kommt der springende Punkt.
Bitte.
Und jetzt kommen natürlich die Pseudowissenschaftler her und sagen, Moment, Stress kann was an den Genen verändern. Die Gene sind nicht festgelegt, wie man immer gesagt hat. Und dann stehen da auf einmal 50 Bücher im Regal, ändere deinen genetischen Code durch positive Gedanken. Und da werden dann die ganzen pseudowissenschaftlichen Versprechungen gemacht. Meditiere 5 Stunden am Tag. Ja, nichts gegen Meditieren. Super Sache. Meditiere 5 Stunden am Tag und deine DNA ändert sich so, dass dein Gesicht weniger schier ist. Oder was weiß ich. Ja. Und das ist natürlich absurd. Das ist dann Pseudowissenschaft, die wissenschaftliche Begriffe verwendet.
Gut, also das heißt, kann man da jetzt eine klare Grenze ziehen zwischen der Wissenschaft und der Pseudowissenschaft, und wie würde man die jetzt definieren?
Ja.
Das ist, geht das überhaupt? Ist das
klare Grenze ist schwierig. Es gibt methodische Fehler, die kann man sich in der Wissenschaft nicht erlauben. Ja. Ich würde es so definieren, die Ergebnisse der Wissenschaft, ja, die sind absolut offen. Ja, wenn ich einen Versuch mache, was bei dem Versuch rauskommt, das ist ja quasi die Antwort der Natur auf mein Experiment, das sind meine Daten, die bestimmen, was ich als wahr annehme. Ja. Eine Professorin von mir, eine große Frau in der Epigenetik, die Denise Barloff, auf meinem Institut, eine Gruppenleiterin, die hat ganz am Anfang, als wir unseren Doktor begonnen haben, also meinen Jahrgang, einen Talk gegeben, in dem sie gesagt hat, if you can't keep an open mind, you're in the wrong profession. Ja, also wenn du keinen offenen Geist haben kannst, bist du im falschen Beruf. Und der Grund, warum sie das gesagt hat, ist eben, um uns klarzumachen, dass wenn wir einen Versuch machen, was auch immer beim Experiment rauskommt, ja, das ist es, wovon du weiter ausgehen musst. Ja, das heißt, auch wenn du die schönste Idee hast, was das sein könnte und wie das funktionieren könnte, wenn das Experiment nicht damit übereinstimmt, dann war deine Annahme falsch. Und das ist genau das, was die Pseudowissenschaft ignoriert. Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel die tolle Idee habe, dass, wie soll ich sagen, ja, wenn wir jetzt schon ein bisschen in die Alternativmedizin gehen, ja, aber da können wir eh noch später dazu kommen. Wenn ich jetzt sage, okay, diese Bachblüten können die Krankheit, können eine gewisse Krankheit heilen. Sagen wir, ja, oder was weiß ich, ja, diese Packung Bachblüten hilft gegen Kopfschmerzen. Ja? Und ich mache dann ein methodisch super gutes Experiment. Ich nehme von mir aus 500 Leute und die haben alle dieselbe Krankheit. Ja, die haben alle diese Kopfschmerzen. Ich teile sie in zwei Gruppen auf. Den einen gebe ich die Bachblüten, den anderen gebe ich ein Scheinmedikament. Und was ich im Endeffekt sehe, ist, beide werden genau gleich schnell gesund. Ja? Es ist überhaupt kein Unterschied zwischen diesen Gruppen. Dann wäre nach der wissenschaftlichen Methodik der Schluss, okay, scheinbar hilft das nicht gegen die Kopfschmerzen. Aber das ist genau das, was die Pseudowissenschaft nicht macht. Ja, die sucht dann eher Ausreden. Die sagt, okay, ich weiß von Anfang an, dass das hilft, weil das ist quasi mein Dogma. Und wenn das Experiment das nicht zeigt, na, dann war wahrscheinlich das Experiment falsch. Dann haben die Leute vielleicht nicht daran geglaubt oder was weiß ich.
Verstehe. Also das heißt, um das zusammenzufassen, das wissenschaftliche Arbeiten wird in den jetzt immer wieder bei den Pseudowissenschaften wird dort umgedreht. Also ich stelle eine Behauptung auf, die muss so stimmen, weil sonst kann ich mein Produkt nicht vermarkten. Und wir die designen jetzt das Experiment oder den Nachweis um das herum, dass wir ja das Ergebnis kriegen, was wir wollen. Und wenn wer anderer kommt, dann sagen wir, naja, ihr habt aber das falsch gemacht.
Ja. Okay. Es gibt da ganz, aber das ist vollkommen richtig. Genau, die Pseudowissenschaft startet quasi von dem angenommenen Resultat und sucht dann Ausreden, warum es nicht rauskommt. Also es gibt, wenn man da in ganz absurde Richtungen geht, ja, das lassen wir lieber aus, weil sonst werde ich hier verrückt. Aber es gibt zum Beispiel eine Gruppierung von Leuten, die glauben, die Erde ist flach. Und die lassen sich diese Meinung auch nicht nehmen und auch nicht, wenn man dagegen argumentiert. Ja, sie sagen zum Beispiel, man kann jetzt testen, ist die Erde flach. Ja, man kann jetzt zum Beispiel sagen, warum, egal wo ich hinfahre, zieht mich die Gravitation immer nach unten. Ja, wenn die Erde flach wäre, dann würde eigentlich, nachdem die normale Gravitation immer zum Mittelpunkt zieht, je weiter raus ich gehe an den Rand, würde mich die Gravitation nicht gerade nach unten ziehen, sondern schräg hinein. Ja, weil dort wäre das Massenzentrum. Und was diese Flat Earth Society, die heißt wirklich so, was die dann behauptet, ist zum Beispiel, nun, unser Konzept von Gravitation ist von Anfang an falsch, sondern was tatsächlich der Fall ist, ist, dass die flache Erde konstant nach oben beschleunigt im Raum. Und dadurch haben wir immer quasi diesen...
Wie erklären sich die dann, wenn ich im Flugzeug von hier Richtung Osten fliege, warum ich dann irgendwann mal wieder hier ankomme, obwohl ich immer gerade geflogen bin?
Also prinzipiell die meisten dieser, ich sage mal, Extremkonzepte kommen nie ohne Verschwörungstheorien aus. Ja, also
das heißt, die Instrumente werden da deliberately von irgendeiner Regierung umgepolt, genau. Damit das so ausschaut.
Und genau, die Regierung, die Reptiloiden, was auch immer. Also dann fliegen die halt so im...
Da sind wir wieder bei den Ausreden. Ja,
ja, ja. Ja, ja.
Ich komme immer noch nicht ganz drauf, was jetzt der Unterschied zwischen Pseudowissenschaften und Parawissenschaften eigentlich ist. Weil Pseudowissenschaften haben jetzt gesagt, okay, die gehen quasi vom umgekehrten, von der Maschig-Seite auf den wissenschaftlichen Prozess zu. Wir haben ein Ergebnis und wollen wissen, wie es zu dem gekommen ist. Also,
genau.
Ja,
und wollen begründen, warum sich
warum das genau so sein muss. Ja. Und... Was tut jetzt die Parawissenschaft? Weil du sagst, das ist ja, die Parawissenschaft ist nicht per se schlecht. Die arbeitet auch wissenschaftlich, beschäftigt sich aber mit Themen, von denen ich von vornherein ausgehe, dass sie wahrscheinlich nicht zu einer neuen wissenschaftlichen Erkenntnis führen. Oder
genau,
also, wie soll ich das sehen?
Genau, also wenn man sich nochmal die Worte von Denise Baldorf in den Kopf ruft, ja, if you can't keep an open mind, you're in the wrong profession. Man kann ja an jede Frage jetzt mal herangehen, ganz naiv, und sagen, ich teste jetzt, ob das stimmt oder nicht. Und da kann ich jetzt etwas hernehmen, von dem ich eigentlich ausgehe, dass es nicht funktioniert. Und ja, trotzdem
also zum Beispiel, wenn der Zeiger in der Uhr, weil ich jetzt gerade da die Uhr vor mir habe, wenn der Zeiger von der Uhr runtergeht, dann wird es im Raum kurz wärmer, bevor es wieder raufgeht.
Ich habe das Gefühl, dass es auch ständig wärmer wird hier.
Ja, und dann wieder kühler, wenn es raufgeht. Ne? Das ist
ja, siehst, das können wir schon mal ausschließen, weil es wird einfach konstant wärmer. Ja, man könnte zum Beispiel die Behauptung von Wünschelroutengängern hernehmen. Es ist ja irrsinnig weit verbreitet, dass Wünschelroutengänger Wasseradern finden, ja, mit ihren Wünschelrouten.
Ja, ich auch.
Oh.
Ja, nein, es
war ein bisschen emotional.
Naja, war ganz interessant. ja, I kept an open mind, ja, kann man dann wirklich sagen. Ich habe im Zuge meiner Ausbildung auf der HTL in Mödling auch, ich habe Umwelttechnik habe ich dort gemacht und wir hatten einen Professor, den ich jetzt namentlich auch nicht nenne, im Erdbaulabor. Der hat auch sehr gute Arbeit so jetzt gemacht, wissenschaftlich, aber der hatte auch so so Sachen mit Wasser mit Information, Gläser mit Reis gefüllt, mit gekochten. Wenn man auf das eine das Zeichen, das Chinesische für gut macht, dann bleibt er gut, der andere wird schlecht. Solche Sachen. Und wir sind mit dem auch Wünschelrouten gegangen, was erstaunlicherweise funktioniert hat.
Genau, wie hat es funktioniert? Wie habt ihr getestet, ob der was findet?
Es war so, dass er im Endeffekt gesagt hat, ja, also wir haben zwei gebogene Kupferstäbe in der Hand gehabt und sind mit denen gegangen, und wenn sich die überkreuzen, dann ist da drunter die Wasserader. Das war so die Geschichte. Und er hat gesagt, ja, jetzt geht's den im Gelände der HTL, ihr geht jetzt diesen Weg da entlang und schaut, wo das bei euch ist. Und dann hat er im Nachhinein gesagt, ja, und da unten geht die Hauptleitung sowieso, geht da durch, und hat uns das am Plan gezeigt. Und ihr habt es jetzt quasi gefunden.
Und ihr habt es vorher wirklich festgehalten, mathematisch, wie oft?
Nein. Wo, ja. Nein. Das war rein so ein Ding, ihr wollt uns quasi das auch zeigen, und wir sind da halt marschiert.
Ja, aber habt ihr irgendwie festgehalten, wie oft jetzt wer gesagt hat, wo Wasser ist? Oder mehr so nach Bauchgefühl, da hat jemand was entdeckt.
Ja, das war mehr so, alle waren grob auf demselben Spot. Das war ja am Ende der Stunde noch so 20 Minuten hinten dran, machen wir was draußen.
Ja, das ist so das Geschichte. Problem. Siehst du, wenn man sowas...
Wir sind nicht mit einem wissenschaftlichen Ansatz da jetzt rangegangen. Das war halt so ein Ding, was er privat macht, und das wollte er uns quasi da auch noch zeigen, und ich fand es halt ganz witzig, das mal auszuprobieren. Wirklich viel mitgenommen habe ich davon nicht, weil ich mir so gedacht habe, ja, das ist mir jetzt mehr so Zufall, und da war halt der Kanaldeckel. Ne?
Das ist mein Kanaldeckel. Ja, siehst du, wenn man nicht korrekt vorher die Methodik definiert, dann hat man noch sehr viele Biases, also wie sagt man auf Deutsch, Verzerrungen drin in seiner Wahrnehmung. Das ist eben der Unterschied. Immer wenn man das methodisch wirklich streng untersucht, kommt man zu dem Schluss, dass es nicht funktioniert. Da sage ich auch gleich was zu den Tests der GWOP. Aber vielleicht vorher eine kurze Anekdote. Ich habe im ORF mal was aufgenommen für so eine Newton-Sendung. Und hast du das gesehen?
Ja, ich glaube. Ja, doch, habe ich gesehen. Da wart ihr im Museumsquartier und habt Handys an den Kopf gehalten und so. Ja? Das, ich kann mich erinnern.
unter anderem, ja. Aber wir haben auch etwas
gemacht. Ist das noch irgendwo online? Kann man das noch irgendwo finden, wenn das mal sehen möchte?
Ich kann es dir auf einem USB-Stick geben.
Also das heißt,
man kann es nicht verlinken.
Du hast es. Darf man das online stellen?
Ich glaube nicht.
Nein. Du glaubst nicht. Okay.
Aber was wir damit untergemacht haben, ist, ich habe zwei große Gläser voll Wasser genommen, so richtige halbe Kanister, ja. Mhm. Und die haben wir, also ein Glas haben wir versteckt unter fünf, wie heißt das, Kartonschalen.
Ja, ihr habt ein Hütchenspiel gemacht.
Wir haben ein Hütchenspiel gemacht, ja. Und ich habe mir so aus dem Esoterikladen um meine Ecke, aus dem Esoterikladen meines Vertrauens, vorher eine Wünschelrute gekauft und erklären lassen, wie genau das funktioniert. Und wir haben dann Passanten hergenommen und ihnen gesagt, okay, das ist eine Wünschelrute, habt ihr schon mal gehört. Und hier ist ein Glas Wasser, spann die mal an und schau, ob du siehst, ob sie über dem Glas Wasser ein bisschen mehr nach unten zieht oder ausschlägt, als wenn du nicht über dem Glas bist. Ja? Und viele haben das Gefühl gehabt, ja, ich spüre da schon ein bisschen mehr. Ja? Und dann haben wir so einen Wasserkübel eben unter diesen Kartons versteckt. Und da hatten wir 10 Kartons und unter einem war dann das Wasser. Und da sind die Leute dann durchgegangen und da haben sie dann aber irgendwie, da waren sie sich dann auf einmal wahnsinnig unsicher. Auch die vorher gesagt haben, sie spüren, dass das nach unten zieht. Es war dann so, wir hatten im Endeffekt, also wir hatten 10 Kartonschalen, Kartonverdeckungen.
Ja, 10 Hütchen.
Genau, 10 Hütchen.
Bleiben wir bei der Hütchenspiele.
Hütchen gefällt mir, ja. 10 Hütchen, da konnte man nicht reinsehen und unter einer war das Wasser. Wir haben 10 Leute getestet und 2 davon haben auf Anhieb das Wasser gefunden. Das ist genau das, was ich bei 5 Hütchen und 10 Leuten per Zufall erwarten würde.
Also okay. rein statistisch.
Rein statistisch, wenn ich 10 Leute teste, bei 5 Hütchen werden 2 auf Anhieb das Wasser finden.
Ja.
Die haben schön blöd geschaut. Die haben nicht damit gerechnet. Aber auf jeden Fall, die Sache ist die, obwohl sie vorher subjektiv das Gefühl hatten, wie sie über dem Wasser waren, ja, ich spüre da was. Wenn sie das nicht wissen oder wenn sie es dann nicht sehen, dann haben sie auch nicht dieses Gefühl des nach unten Ziehens. Und ja, wenn man es richtig untersucht, dann kommt man da meistens zu anderen Ergebnissen. Das ist natürlich mit 10 Leuten und 5 Hütchen ist das noch immer nicht aussagekräftig. Das war nur Spaß.
Es reicht für eine Fernsehsendung.
Genau.
Und es gibt sicher Untersuchungen davor, was das angeht, die mit mehr Hütchen und mehr Leuten gemacht wurden.
Und sowas macht zum Beispiel die GWOP. Also die GWOP in Deutschland, und das ist vielleicht ein ganz...
Und diese Art der Wissenschaft, also quasi das Überprüfen von solchen, wie soll ich sagen, jetzt einmal wissenschaftlich wenig fundierten Angaben, das wäre dann die Parawissenschaft.
Genau, also wenn ich das wirklich methodisch korrekt untersuche, ja, ein paranormales Phänomen, paranormal im Sinne von, weil ich müsste dann ja irgendetwas annehmen, was der Naturwissenschaft nicht bekannt ist. Irgendeine Form von Strahlung, die ich nicht messen kann, aber doch irgendwie spüren, dann ist das Parawissenschaft. Und das kann ich super seriös machen. Und das möchte ich, das ist vielleicht der entscheidende Punkt, die GWOP, die macht solche Tests. Also die hat jedes Jahr veranstaltet, die momentan sind die auch gerade am Laufen, die sogenannten Psi-Tests. Dort kann jeder, der glaubt, so eine paranormale Fähigkeit zu haben, hingehen und sich testen lassen. Unter wirklich statistisch aussagekräftigen Bedingungen. Das heißt, du kannst dann 2 Wasserschläuche haben. Durch einen fließt immer Wasser, durch den anderen nicht. Und du musst mit der Wünschelrute herausfinden, durch welchen es gerade fließt. Und ohne, dass du es wissen kannst. Ja. Und da musst du dann zum Beispiel 50 Mal das versuchen. Und danach wird ausgewertet, ob du weit über dem Zufallstreffern gelegen bist. Ja. Und die Sache ist, wenn man das so testet, dann kommt man, also ist bisher immer rausgekommen, dass es nicht funktioniert. Es ist, man kann dort, also wenn es jemand schafft, paranormale Fähigkeiten so aufzuzeigen, dann wird er 10.000 Euro von der GWOP bekommen. Deswegen versuchen es auch immer wieder Leute gern. Aber also
das heißt, dafür gibt's ein Preisgeld.
Es gibt sogar in Amerika die James Randi Educational Foundation, dort könnte man sich sogar 1 Million dafür abholen.
Wunderschön.
Ja, aber
jetzt müssen wir was finden.
Jetzt müssen wir was. Ja, es versuchen auch immer wieder Leute und die sind danach überrascht, dass es nicht funktioniert hat, weil die sind ja nicht blöd, die glauben es ja wirklich. Aber sie haben es nie wirklich unter Bedingungen getestet, die wirklich aussagekräftig sind. Ja. Und so geht das mit allen Dingen. Leute, die behaupten, elektromagnetische Strahlung spüren zu können. Wenn die Leute das daheim testen, ja, und sie halten sich das Handy neben den Kopf, glauben sie spüren was, halten es weiter weg, glauben sie spüren es nicht mehr. Ja,
die Wärme von der Hand ist hell, die spüre wahrscheinlich.
Ja, aber wenn sie jetzt nicht wissen, ist das überhaupt aufgedreht oder abgedreht oder ist das jetzt nur eine Attrappe oder nicht, dann spüren sie es auf einmal nicht. Und das zeigt, dass es eher die Erwartungshaltung ist, die einen da was spüren lässt.
Und das ist eben das, was man aus der Wissenschaft eben dann komplett rausnimmt, ist die persönliche Erwartungshaltung, beziehungsweise das eben allgemein, das Persönliche dazu, das Individuelle.
Genau. Warte, ich habe da auf meinem Handy so ein schönes Zitat, das sage ich so gern. Das ist vom Physiker Brian Cox, kennst du den?
Nein, wo ist der? Ist der,
der ist recht USA, populär, in, ich glaube, England. Der hat so einen Podcast, der heißt The Infinite Monkey Cage.
Okay.
Und der hat mal gesagt, Science is the art of teaching yourself to look at the evidence and remove your prejudice.
Okay. Sagst du mir nochmal, wie heißt der?
Das Brian Cox. Und der Podcast heißt The Infinite Monkey Cage. Ja, ich mag da nicht Werbung für die Konkurrenz machen, aber der
macht nichts.
Der ist echt witzig. Also der ist wirklich sehr humorvoll.
Das Schöne am Podcasting ist, wir haben uns alle lieb. Ist so. Und Crosslinking ist da eher förderlich.
Nice.
Ja, das wäre mal. Ich muss nämlich schauen, dass ich bei meinen Podcasts, das vernachlässige ich immer, schauen, dass ich Shownotes zusammenbringe. Also sprich diese ganzen Sachen, die erwähnt wurden, dann schön zu verlinken mit Wikipedia-Artikeln und so weiter.
Eins möchte ich noch sagen, das ist nämlich vielleicht wichtig, weil man dann ja so das Gefühl hat, diese Skeptiker oder die GWOP, die wollen beweisen, dass es das nicht gibt. diese Phänomene. Aber das ist genau das Gegenteil. Ja, es wäre nicht nur für die Paderwissenschaftler super, wenn die das beweisen könnten, kohletechnisch, sondern es wäre für die ganze wissenschaftliche Community wahnsinnig nützlich, etwas zu finden. Ja, angenommen, man könnte jetzt zeigen, dass das Wünschelrutengänger da tatsächlich Wasser besser finden als per Zufall, dann wäre das eine vollkommen neue physikalische Erkenntnis. Dann wüssten wir, dass es da etwas gibt, das wir absolut vernachlässigt haben in dieser Welt. Und was man in der Wissenschaft mit so Leuten macht, ist nicht, dass man sagt, was fällt dir ein, so unseriös zu arbeiten, sondern wenn die Daten das wirklich zeigen und wenn es replizierbar ist, diesen Leuten gibt man dann einen Nobelpreis. Die Leute, die das Weltbild ein bisschen umstoßen können oder erweitern können, die bekommen einen Nobelpreis.
Naja, wobei, bekommen die denn nicht auch nur dann, wenn sie jetzt quasi dazu, also jetzt mein, einfach nur quasi eine neue Entdeckung zu machen, ich habe eine neue Kraft entdeckt, reicht das schon für einen Nobelpreis oder muss Absolut. Ich auch sagen, ich kann die jetzt begründen mit diesem oder jenen. Wobei, wenn ich mir das so überlege, so, Newton, der die Gravitation entdeckt hat, wenn man so viel...
Ja, da gab es halt noch keinen Nobelpreis.
Da gab es noch keinen Nobelpreis, aber im Endeffekt war es bei dem ja, ist es bis heute so, dass wir nicht wissen, was die Gravitation im Endeffekt verursacht. Es wird jetzt nach dem Teilchen gesucht, das dafür verantwortlich ist. Manche sagen, wir haben es gefunden. Dafür steht wahrscheinlich wieder ein Nobelpreis ins Haus. Aber im Grunde wissen wir es bis heute nicht und das ist eigentlich jetzt quasi auch nicht notwendig, um dafür den Nobelpreis zu bekommen.
Das ist die Schönheit an der Wissenschaft. Ich muss nicht wissen, wie etwas funktioniert, um nachweisen zu können, ob etwas funktioniert. Ja, Aspirin ist ein gutes Beispiel. Aspirin war lange Zeit am Markt, bevor man überhaupt verstanden hat, wie das eigentlich wirkt. Ja, das heißt, wenn man jetzt ein bisschen medizinisch denkt, ja, egal wie ein Medikament wirkt, ob das jetzt wirklich einfach ein klassischer Wirkstoff ist, der an irgendeinen Rezeptor andockt, bla bla bla, oder ob der von mir aus energetisch irgendwas im Körper verändert, was am Ende vom Tag zählt, ist, werden die Patienten dadurch besser gesund als durch ein Scheinmedikament? Oder fühlen sie sich besser? Wenn, als immer verglichen mit einem Scheinmedikament, ja, um den Placebo-Effekt auszuschließen, das kann man nachweisen. Ich muss nicht wissen, wie es funktioniert. Es reicht, wenn ich sehe, dass es funktioniert. Dann ist das schon eine Riesenerkenntnis. Mhm. Und das ist für die Wissenschaft das Größte überhaupt. Ich muss dir ehrlich sagen, ja, ich bin in der molekularen Medizin. Wenn die Daten jetzt wirklich überzeugend zeigen könnten, dass ich Leute heilen kann, ohne überhaupt einen Wirkstoff zu haben, so wie es in der Homöopathie der Fall ist, ich würde sofort mein Forschungsgebiet ändern. Das wäre so spannend. Nur leider zeigen die Daten das Gegenteil und man muss einen Open Mind beibehalten und mit den Daten gehen.
Ja. Na gut. Wollen wir jetzt noch auf irgendwas jetzt eingehen? Wir waren jetzt im Endeffekt bei den Medikamenten, was da einem sofort irgendwie dann einfällt sind. Ich meine, Bachblüten hast du schon angesprochen, aber es gibt auch andere Methoden, wie die Homöopathie zum Beispiel.
Ich glaube, die Bachblüten sind eine Subkategorie der Homöopathie.
Ja, gehört da dazu.
Ja.
Also bei der Homöopathie gab es ja diesen berühmten Vater der Homöopathie sind dann die Bachblüten aus dem noch herausgegangen irgendwann einmal, oder?
Ach, wie hat das mit den Bachblüten funktioniert? Mit denen kenne ich mich zu wenig aus. Ich glaube, da war so ein Mann, der ist herumgegangen und hat gesagt, diese und jene Pflanze spüre ich energetisch, das gegen das und das heilt und hat daraus dann quasi Homöopathie gemacht und das heißt jetzt Bachblüten.
Okay, also das heißt, das sind jetzt nicht... Ich denke mir bei Bachblüten immer, ich gehe in die Apotheke oder wo es auch immer das dann gibt, Reformhaus, DM, was auch immer, und kaufe dann einen Sackerl Tee und da sind Bachblüten drin. Also ja, die Bachblüten, das ist einfach nur ein Name oder hat das jetzt wirklich was mit Blüten und Bach zu tun? Oder ist das der Herr Bach gewesen?
Boah, da muss ich sagen, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich glaube,
wir werden einfach noch einmal einen Podcast machen über Homöopathie und Alternativmedizin.
Reden wir mal über Homöopathie allgemein, weil Bachblüten, da weiß ich wirklich nicht viel drüber.
Aber wie gesagt, da machen wir noch mal einen Extring, das werden wir jetzt einmal nur anschneiden.
Ja, ich habe keinen Stress. Vielleicht an einem Tag, wo es ein bisschen kühler ist.
Ja, also nächste Woche.
Oder wenn du deine Klima hast.
Naja, voll, genau. das wird noch bis nächstes Jahr dauern.
Oh Mann.
Aber ja, du kannst es vergessen, kriegst jetzt keine Termine mehr und es gibt keine Geräte und es ist alles ausgebucht. Das geht jetzt auch gar nicht. Abgesehen davon habe ich nicht damit gerechnet finanziell. Na, aber nächste Woche oder übernächste Woche wird's kühler. Vielleicht finden wir dann irgendwie noch einen Termin im August oder.
Ja, kein Stress. Dann. Die Bachblüten und die Homöopathie, die bleiben uns noch lang. Keine Sorge. Die gibt's seit 200 Jahren, die gibt's nächste Woche auch noch.
Richtig.
Also, zu der Homöopathie. Was ist das? Also, zuerst mal, um mit so einem Vorurteil aufzuräumen. Ja. Also, was man Alternativmedizin immer, was man damit assoziiert, ist irgendwie sanft, natürlich, pflanzlich. Aber
eben nicht die Schulmedizin.
Genau. Ja. Schulmedizin, das ist ja so ein Wort, das ist eigentlich ein herablassendes Wort. Mhm. Ich verwende es trotzdem auch immer, obwohl die Skeptiker mich dann immer schimpfen, weil einfach jeder weiß, was damit gemeint ist. Es ist einfach quasi die Medizin. Ja, also wenn man sich anschaut, wie Alternativmedizin definiert ist, Alternativmedizin ist so definiert, wenn ich einen Wirkstoff oder ein Medikament, eine Behandlung teste und es zeigt sich, dass sie wirkt besser als eine Scheinbehandlung, ein Placebo, dann ist es Medizin, automatisch. Egal, ob ich weiß, wie es wirkt, wie bei Aspirin.
Da wären wir wieder bei dem wissenschaftlichen Ansatz, solange ich beweisen kann, dass es effektiv eine Wirkung hat, ist der Wirkmechanismus nicht unbedingt wichtig.
Genau. Bei der Alternativmedizin ist quasi so, wenn ich es überprüfe und es stellt sich raus, es wirkt nicht besser als ein Scheinmedikament, kann ich entweder sagen, okay, lass mal sein, ist ein Blödsinn, oder ich sage, es ist Alternativmedizin. Alternativmedizin muss keinen Wirknachweis bringen können. Ja, das ist quasi die Definition. Und bei der Homöopathie ist es jetzt so, das hat man seit 200 Jahren, gibt's die. Und es ist bis heute nicht gelungen, irgendwie zu belegen, dass es besser wirkt als ein Placebo. Also ein Placebo in dem Fall wäre einfach ganz normale Zuckerkügelchen, die nicht irgendwie energetisiert sind. Vielleicht nur mal, weil ich vorher gesagt habe, natürlich, erkläre ich vielleicht mal, was Homöopathie eigentlich ist. Ja, wenn ich jetzt von Homöopathie spreche, dann meine ich sogenannte ultramolekulare Homöopathie beziehungsweise Hochverdünnungen, wie man sagt.
Ja. Das heißt, vielleicht sollten wir das erklären. Es ist bei der Homöopathie, die arbeiten mit sogenannten Potenzen, nennen sie es.
Genau.
Vielleicht einmal da, was da eigentlich gemeint ist damit.
Ja, also die Idee vom Hahnemann ursprünglich, und das wird bis heute gemacht, ist, wenn ich eine Krankheit habe, die irgendein gewisses Symptom hat, zum Beispiel wenn mir schlecht ist. Um die Krankheit zu heilen, muss ich einen Wirkstoff nehmen, der genau diese Symptome verursacht, Übelkeit. Was kann zum Beispiel Übelkeit verursachen? Dominik, ich kann dich jetzt nicht fragen, weil du aufgestanden bist, irgendwas holen. Wo bist denn du jetzt? Was löst Übelkeit aus? Justin Bieber.
Ja, der auch. Ist der jetzt damit homöopathisch?
Den kann man aber schwer verdünnen, das ist nicht ganz legal. Was löst Übelkeit aus?
Was löst Übelkeit aus? Ein verstimmter Magen, Sodbrennen.
Irgendeine Substanz, meine ich.
Eine Substanz?
Ja.
Ich sage jetzt mal
Schimmel.
Ich hätte jetzt was anderes können, wenn ich jetzt Brechapfel gesagt.
Okay, gibt es den wirklich?
Ich nehme an, ja.
Dann nehmen wir das mal an, ja? Ja. Das heißt, angenommen, mir ist jetzt übel, jetzt nehme ich einen Brechapfel her, weil von dem weiß ich, dass er Übelkeit verursacht und zerreibe ihn und verdünne ihn mal in Wasser. Sagen wir 1 zu, ja, eine gewisse Verdünnung. Und die potenziere ich jetzt, ja, weil da ist ja jetzt noch Wirkstoff drin, ja. Das heißt, ich nehme jetzt 1 Milliliter Wasser und gebe, also von dieser Verdünnung, und gebe sie in 99 Milliliter von einem anderen Wasser.
Ja, aber das wäre doch verdünnen. Potenzieren klingt jetzt vom Namen her jetzt, nur jetzt um Dings potenzieren. Normalerweise heißt ja mehr reintun. Oder?
Genau. Was Sie halt meinen, ist quasi, dass sich die Heilungsenergie potenziert. Wie das Potenzieren praktisch funktioniert, ist, dass du es quasi bei jedem Verdünnungsschritt, den du machst, nimmst du es dann und klopfst das 10-mal Richtung Erdmittelpunkt. Ja, das ist quasi das magische Ritual dahinter.
Wie genau muss ich das sein mit dem Erdmittelpunkt?
Ja, das ist eine gute Frage. Ja, ich weiß nicht,
ob das ist ja am Äquator ein bisschen anders als von
oben. Ja, idealerweise Berg. Einfach gerade nach unten. Ich glaube, früher ursprünglich, glaube ich, hat man es sogar auf einem Lederband von einem Buch machen müssen. Mhm. Ich glaube, das macht man jetzt nicht mehr.
Ist da wichtig dann welches Buch?
Vielleicht was die Bibel. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das mal gehört.
Ich frage jetzt nach, weil es schon ein bisschen merkwürdig klingt. Aber ja.
Aber ja, das ist das Potenzieren. Ja? Also ja. Ich nehme einen Tropfen da raus aus der Verdünnung und verdünne sie 1 zu 100. Ja? Dann klopfe ich es 10-mal nach Erdmittelpunkt, dann nehme ich daraus einen Tropfen, verdünne es 1 zu 100 und klopfst wieder 10-mal Richtung Erdmittelpunkt. Und diese 1 zu 100 Verdünnungen, die nennt man dann C1, C2, C3 und so weiter. Und wenn ich jetzt C30 habe zum Beispiel, dann heißt das, dass ich diesen Tropfen 30 mal 1 zu 100 verdünnt habe. Ja? Wenn ich jetzt rechne 30 mal 100, das ist dann quasi die Anzahl der Nullen, die am Ende dieser Verdünnung stehen wird. Ja, also quasi 1 zu 10 hoch 3000. Habe ich mich nicht verrechnet. Das ist jetzt eine klassische ultramolekulare Verdünnung. Mhm. Da ist kein Atom mehr vorhanden. Ja? Das entspricht einer Verdünnung von einem Tropfen im Volumen mehrerer Galaxien.
Ja. Also das heißt, ultramolekulare Verdünnung, also ultramolekular ist jetzt in dem Sinn, heißt jetzt was genau? Das klingt ja wieder sehr wissenschaftlich.
Das klingt sehr wissenschaftlich. Ja, es heißt einfach, dass kein Molekül mehr drin ist. Also dass angeblich die Idee ist, dass bei jeder dieser Potenzierungsschritte während diesem Verschütteln Richtung Erdmittelpunkt quasi der Geist dieses Wirkstoffes, was dieser Brechapfel wäre, potenziert wird. Ja, das heißt, man spricht dann nicht, es ist kein Wirkstoff mehr drin, man spricht dann nicht mehr von regulären Interaktionen, sondern quasi, dass die Energie, der Geist, wie es ursprünglich geheißen hat, vermehrt wird. Und zwar der Geist, der hilft gegen die Symptome, die man behandeln will.
Also man könnte es ein bisschen vergleichen mit einer Impfung, wo ich sage, da ist... Wobei, da wäre ja noch was drinnen.
Ja, da funktioniert.
Aber wo quasi die Information da ist, der Körper braucht, um das zu bekämpfen, weil du kriegst ja jetzt nicht wirklich jetzt, keine Ahnung, den Grippevirus direkt injiziert, den aktiven, den tollen Influenzavirus, sondern du bekommst das, was der Körper braucht, um zu sagen, so schaut der aus, mal schauen, wann der kommt, dann bin ich vorbereitet.
Ja, so könnte man das sagen.
So stellen sich die das quasi auch vor.
Ja, genau. Nur halt mit
dem. Es ist die Information. Der Informationsgehalt für den Körper ist da, um quasi das Symptom zu bekämpfen.
Genau, ja. Und Information ist ja auch so ein Begriff, der absolut seine Berechtigung hat, aber halt in der Parawissenschaft, Pseudowissenschaft, immer wieder.
Deswegen machen wir den Podcast.
Ja.
Kennt sich jeder aus nachher.
Ja. Weißt du, wenn ein Wissenschaftler von Information spricht oder von Energie, dann weiß er genau, welche Energie das ist. Er kann dir eine Wellenlänge sagen, eine Intensität, etc. Wenn ein Pseudowissenschaftler von Energie spricht, meint er irgendein Wischiwaschi, keiner weiß, was es ist. Ach, Homöopathie, wo war ich? Genau, ich verschüttle es und das soll dann angeblich wirken. Und jetzt ist halt die Sache so, man testet das und es wirkt nicht. Es wirkt nicht besser. Entschuldigung, das habe ich vergessen zu sagen. Also am Ende dieser Verschüttelung, die letzten, also wenn ich diese C30 Verdünnung mache, dass ich mir jetzt nicht verrechne, ich sage es einfach nicht, weil ich verrechne mich sicher im Kopf. Die letzten Verdünnungsschritte verdünne ich nur mehr Wasser mit Wasser. Ja. Und die Idee ist halt, dass trotzdem diese positive Energie da irgendwie vervielfältigt wird. Die tropfe ich dann auf Zuckerkügelchen, auf diese Globuli, und die sollen dann angeblich heilen. Ja, nur um zu belegen, dass am Schluss nur mehr Wasser drin ist. Habe ich auch bei dieser ORF-Sendung damals Strychnin, also eine sehr tödliche Substanz, hergenommen, habe daraus eine C30-Verdünnung gemacht und habe das dann geäxt, weggekippt. Nur um zu zeigen, dass nichts passiert. Und da, weil theoretisch nach der homöopathischen Lehre, ja, wenn ich nicht krank bin und ich nehme so ein homöopathisches Mittel, dann müsste ich eigentlich die Symptome entwickeln, gegen die es beim Kranken hilft. So wird nämlich festgestellt, wogegen ein homöopathisches Mittel angeblich hilft. Ja, wenn du ins Internet gehst und schaust, welche Homöopathiker helfen gegen was, da hast du eine Liste von 50 Symptomen. Und ich sage dir jetzt den Grund, warum das so ist. Ja, man kann ja keinen normalen Wirksamkeitsnachweis machen bei der Homöopathie, weil es halt nicht hilft. Ja, das heißt, wie kommen die auf diese Symptomliste, gegen die es funktioniert angeblich? Was die machen, ist, sie geben es gesunden Leuten und die sollen dann ein paar Tage lang aufschreiben, was sie so für Symptome spüren.
Und dann sind Symptome drinnen, die jeder irgendwann einmal hat.
Ganz genau.
Ich muss mich an der Nase kratzen, weil sie hat gejuckt.
Ganz genau. Und dann hilft das jetzt halt gegen Jucken. Ja, zum Beispiel, wenn ich jetzt gestern sowas bekommen hätte, Globuli, und die Leute würden wissen wollen, wogegen es hilft, dann würde ich jetzt zum Beispiel auf die Liste schreiben, Kopfweh, ja, weil ich ein bisschen verkatert bin. Und kann man das rausnehmen in einer Astrin?
Nein, das ist,
Und Und so funktioniert das halt. Ja, oder wenn ich jetzt ein bisschen schlecht schlafe, dann wird es halt in Zukunft gegen Schlafprobleme helfen. Und so wird halt festgestellt, sagt man halt, wogegen diese Globuli dann helfen. Und
das heißt, es gibt dann ein Globuli für den Tag nach Sternenschnuppen schauen, wenn es einem schlecht geht. Was unsere
so sagen.
Thematik ja. gerade ist bei uns beiden.
Genau. Ja, gestern waren die, wie heißt das, Persiden?
Persiden, ja, genau.
Schön. Ich habe nichts gesehen.
Du hast nichts gesehen?
Nein.
Schade. Naja, ich hab ein paar gesehen. Mein Thema war, ich wollte es fotografieren. Oh. Das hat nicht ganz hingehauen, weil der Weitwinkel zu klein ist und dass du genau in dem Moment in die Richtung fotografierst, wann die kommen. Das ist habe ich erwischt, aber die ist so minimal zu sehen, das ist fast schon nicht mehr wahr.
Okay. Bei diesen Globuli, ja. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, wie untersucht man das jetzt? Ja, also ich habe es eh schon mal erwähnt. Man nimmt einfach, wenn man so testet, wie man reguläre Medikamente testet, ja, ich nehme zwei Versuchsgruppen, die eine bekommt das Medikament, in dem Fall nennen wir es Globuli. Die anderen bekommen ein Scheinmedikament, also nur Zuckerkügelchen, auf die man nichts getropft hat, einfach nur Zuckerkügelchen. Wenn man die methodisch besten Studien hernimmt, dann zeigt sich, dass die gleich gut wirken. Ja, die einen fühlen sich nicht besser als die anderen, sie fühlen sich genau gleich gut. Und jetzt gibt es natürlich einzelne kleine Studien, bei denen kommt raus, okay, es hat scheinbar gewirkt. Und so ist das einfach. Wenn ich sehr viele Studien mache, ein paar sind positiv, ja. Allein schon, und darauf will ich jetzt gar nicht eingehen, aber allein schon aus statistischen Gründen kann jede 20. Studie positiv sein, auch wenn kein Effekt da ist. Okay.
Also sprich, ich untersuche möglichst viele Heuhaufen, irgendwo finde ich die Nadel.
Ja, das ist ein schöner Vergleich, ja. Ein blindes Huhn.
Ja.
Was man jetzt aber machen kann, ist, man kann quasi systematisch an die ganze Literatur rangehen und die aufarbeiten. Und das hat man zum Beispiel gemacht. Da gab es die bisher umfangreichste Meta-Analyse. Oder Review, nein, eigentlich Meta-Analyse zu Thema Homöopathie, die kam raus 2005, die war von, wie hat die geheißen, Shang, glaube ich. Da hat man die gesamte Literatur hergenommen und hat quasi geplottet, wie kann man das sagen, auf der X-Achse, na, seien wir gar nicht so wissenschaftlich, was ich gezeigt habe im Endeffekt, je methodisch besser eine Studie zur Homöopathie ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass sie negativ ausfällt. Das heißt, je schlechter die Studien waren, ja, je kleiner die Versuchsgruppen etc., desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass man da einen Effekt findet, ja, weil es einfach dann das zufällige Rauschen viel stärker reinspielt. Na, die gesamte Literatur hergenommen, muss man sagen, es gibt keinen Grund anzunehmen, warum Homöopathie wirken sollte. Weder von der Studienlage her, noch von einem angeblichen Mechanismus. Und auch da gilt wieder, wenn man es nachweisen könnte, das wäre großartig. Ich fände das so cool. Und ich finde es eigentlich schade, dass es nicht geht, aber es scheint einfach nicht zu funktionieren.
Ja. Also das heißt, im Endeffekt lassen sich solche Wirkungen dann wieder über den, das oder das wird halt meistens dann angeführt, über den Placebo-Effekt beschreiben. Dass man sagt, man gibt Menschen diese Substanzen, ob was drin ist jetzt oder nicht. Solange sie daran glauben, dass es ihnen was bringt, dann hat es auch eine gewisse Wirkung.
Genau. Und den Placebo-Effekt darf man nicht unterschätzen. Ja. Das ist etwas irrsinnig Positives, der Placebo-Effekt. Ja. Und er macht genau das, was du sagst. Ja, wenn es mir schlecht geht und es gibt mir jemand etwas, was auch immer das ist, ja, ob das jetzt Gummibärli sind oder Zuckerkügelchen, und der sagt mir, das wird mir helfen und ich nehme das, dann wird es mir dadurch ein bisschen besser gehen. Mhm. Allein schon, weil ich das Gefühl habe, dass sich wer um mich kümmert. Ja. Und der Placebo-Effekt...
Wie früher, wenn die Mama gekommen ist und gesagt hat, ist nicht so schlimm, du hast die Hand auf der Dings verbrannt, kriegst ein Pflaster drauf, auf der Herdplatte.
Ganz genau.
Fühlst du dich allein durch die Anteilnahme schon besser, obwohl es immer noch genauso weh tut wahrscheinlich wie vorher.
Ja, aber es tut sogar nicht genauso weh wie vorher. Es ist tatsächlich so, dass du weniger... Man hat das im fMRI, also im Gehirnscan nachgewiesen. Es sind wirklich die Schmerzareale, sie feuern weniger, sobald ich irgendetwas nehme. Sobald man mir sagt, das hilft. Ja. Quasi Globuli sind quasi das Bussi aufs aufgeschürfte Knie für Erwachsene von der Mama.
Ja.
Weißt du?
Und auf Vorrat für daheim, schön in kleinen Dosen. Genau.
Man kann sich auch fragen, schau, jedes Medikament, das ich in der Apotheke kriege, die versuchen, die Medikamente so herzustellen, dass ich es einmal am Tag nehmen muss, maximal dreimal am Tag, weil sonst vergesse ich, sonst ist das zu kompliziert. Warum kommen Globuli in so kleinen Kugeln, die ich mühseligst zählen muss, am besten mehrmals am Tag? Der Grund ist...
Weil das Ritual größer wird.
Genau, weil das Ritual größer wird. Und das haben Homöopathen genau richtig verstanden und das wird vielleicht in der klassischen Medizin, in der Schulmedizin ein bisschen zu wenig genutzt. Es ist so, dass je größer das Ritual ist, desto größer ist der Placebo-Effekt. Deswegen wirkt Akupunktur auch angeblich so gut, weil das ist ein sehr invasiver Eingriff. Da kriege ich wirklich mit, jetzt wird was gemacht, das hilft mir angeblich. Und deswegen habe ich auch wirklich das Gefühl, dass es was hilft. Man weiß zum Beispiel, dass die Größe einer Tablette, je größer sie ist, desto mehr ich spüre, dass ich da was schluck, desto größer ist die Wirkung. Ja, also man könnte jetzt auch Globuli, ja, statt zu sagen, nimm 10 Globuli, könnte man sagen, da hast du ein größeres Globuli, nimm das. Aber dann würde es nicht so guten Placebo-Effekt geben, weil einfach das Ritual kleiner ist. Mhm. Das haben die Homöopathen sehr richtig gemacht. Und der Grund, warum die das so perfektioniert haben, ist, weil quasi die gesamte Wirkung der Homöopathie eben auf diesem Effekt basiert.
Das heißt, prinzipiell könnte man jetzt auch sagen, die Homöopathie ist jetzt an sich jetzt nicht zu verteufeln, wenn es den Menschen hilft, weil es ja quasi der Placebo-Effekt, der wirkt großartig.
Ja.
Was für ein Problem kann man jetzt quasi haben damit, ja? Von dem her.
Okay, also Placebo-Effekt prinzipiell ist eine tolle Sache. Ja. Der bei vielen Medikamenten, auch bei zugelassenen, ist vielleicht der Placebo-Effekt sogar größer als der Realeffekt. Man weiß das zum Beispiel bei Antidepressiva. Antidepressiva haben einen enorm hohen Placebo-Effekt, weil einfach bei depressiven oder bei Stimmungserkrankungen der Placebo-Effekt einfach besonders ausschlaggebend ist. Oder Kopfschmerzen und Rückenschmerzen sind auch so ein Beispiel. Prinzipiell ist es absolut in Ordnung, wenn ein Arzt ein Placebo verschreibt. Ja? Weil im Endeffekt manchmal kommen Leute zum Arzt und die haben irgendeine Kleinigkeit, da ist es vielleicht einfach am sinnvollsten abzuwarten. Ja? Aber wenn ich jetzt mit einem Problem zum Arzt gehe und der sagt mir, na wart, jetzt tust du mal nichts, jetzt wartest du mal eine Woche, dann gehe ich zu einem anderen Arzt, ja, weil das will ich einfach nicht hören. Das heißt, es ist dann auch natürlich sehr verlockend von Seiten des Arztes zu sagen, okay, da hast du die Kugel, wenn es in 2 Wochen nicht besser ist, kommst du nochmal vorbei und dann gebe ich da vielleicht was Richtiges.
Ich wollte gerade sagen, wobei das natürlich, also ich weiß nicht, aus eigener Erfahrung auch andersrum funktioniert, du bekommst dann einfach ein sehr schwaches Rezept ausgestellt, das aber trotzdem einen Wirkstoff hat,
ja.
Und der sagt so, kommen wir mal in einer Woche wieder und dann schauen wir. Und
genau.
Es war bei mir damals dann auch so, ich kam die nächste Woche dann nicht, weil es war in Ordnung.
Ja, ja. Und ich habe was Ähnliches erlebt. Ich hatte mal so Probleme mit dem Ellbogen, da war so eine Sehne, die war ein bisschen kaputt. Und ich bin halt zum Arzt gegangen, guter Arzt, ja, keine Alternativmedizin und so, das macht gleich mal Eindruck auf mich. Und er hat gesagt, okay, was du jetzt machen solltest, tu es einmal einen Monat schonen. Und hier hast eine entzündungshemmende Creme, die schmierst du 2x am Tag drauf. Klingt alles super seriös und kann man nichts dagegen sagen. Ja, ich habe das gemacht, ich habe das geschmiert und geschmiert. Ein anderer Arzt, den ich privat kenne, mit dem ich mal privat drüber geredet habe, der hat gesagt, was kriegst du denn für ein Medikament? Also was ist denn das für eine Creme? Und ich habe es ihm gesagt und er hat gesagt, okay, also dieser Wirkstoff dringt gar nicht durch Haut.
Also du hättest es oral einnehmen müssen, um den Wirkstoff zu kriegen.
Ja, beziehungsweise dringt bei Weitem nicht so weit ein, dass es irgendwie eine Auswirkung auf eine entzündete Sehne haben könnte. Ja, also was der Arzt, und der mir das verschrieben hat, der weiß das ja auch, was er im Endeffekt gesagt hat, ist, jetzt mach mal einen Monat nichts außer dich schonen und dann komm nochmal. Ja, und da hast ein Ritual, damit du nicht das Gefühl hast, nichts zu tun. Und ganz ehrlich, wenn er gesagt hätte einfach, lass mal gut sein, hör auf, Sport zu machen für einen Monat und schon dich, hätte gesagt, ja, aber was denn? Ich würde so gern.
Man fühlt sich dann hilflos, weil man das Gefühl hat, man kann nichts tun, außer nichts tun.
Genau, und das ist einer der Punkte, wo Alternativmedizin manchmal vielleicht punkten kann. Ich möchte ein Beispiel bringen von einer Bekannten von mir, die hat eine Muskelerkrankung, eine ganz schlimme, ja, eine chronische Schmerzerkrankung in der Muskulatur. Sie hat zeitweise so arge Rückenprobleme, sie kann nicht gehen, sie kann nicht arbeiten, sie kann nicht arbeiten und an manchen Tagen gar nicht aufstehen, weil sie es so wehtut. Und das kommt halt, einmal ist stärker, einmal ist schwächer. Und was sie jetzt hat, vielleicht sollte ich vorher noch dazu sagen, also das ist eine Erkrankung, man weiß noch nicht wirklich, woran das liegt und man kann es schulmedizinisch nicht behandeln. Man kann es auch alternativmedizinisch eigentlich nicht behandeln, aber was sie hat, ist,
also sie hat die Symptome, die sind auch bestätigt und das passt.
Genau.
Aber man weiß halt noch nicht, woher das kommt und insofern kann man es auch nicht behandeln.
Genau, es ist nicht behandelbar. Man weiß eigentlich nicht die Ursache und es hilft auch keine wirkliche Therapie. Aber jetzt hat sie ihre Globuli und sie glaubt fest daran. Und was sie jetzt weiß, ist, dass wenn es wieder schlimm wird, wenn so eine Phase kommt, wo sie wirklich Schmerzen hat, dann gibt es etwas, das sie tun kann, beziehungsweise das ist ihr Gefühl. Ja, das heißt, sie fühlt sich dem nicht so ausgeliefert, weil sie überzeugt ist, dass sie darauf irgendwie einen Einfluss nehmen kann. Und jetzt ist die Sache so, diese Erkrankung hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Patienten damit Depression entwickeln. Und zwar einfach deswegen, weil ihnen dieses Ausgeliefertsein so zu schaffen macht. Ja, dieses Gefühl, oh Gott, ich habe das mein Leben lang und ich werde nichts tun können. Und allein das Gefühl, da irgendwas ja machen zu können, ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum sie quasi einen gewissen Optimismus beibehalten kann, warum sie diese Depression nicht entwickelt, die viele Leute bekommen. Ja. Und das heißt nicht, dass Globuli wirken, aber das heißt, dass man es sinnvoll eventuell einsetzen kann.
Das Problem, dass Globuli Effekte haben, die positiv sein können. Ja.
Genau, wenn es auch nicht wirklich eine Wirkung ist, aber allein psychisch, ja, dass ich das Gefühl habe, ich kann was machen. Ob es jetzt Globuli wären oder eine Massage oder sonst irgendwas, wäre vollkommen egal. Oder magische Gummibärli, Smarties, was auch immer. Der springende Punkt ist, ja, dass Homöopathie und viele alternativmedizinische Methoden selber sich so etabliert haben, dass oft die Ärzte, die es verschreiben, selber glauben, dass das ein Wirkstoff ist. Dass das wirklich hilft. Und da wird es natürlich problematisch. Ja, wenn jemand wirklich ein Problem hat und zum Arzt geht, und der Arzt glaubt tatsächlich, da ein Medikament zu verschreiben. Und von dieser Bekannten kann ich auch sagen, die ist ziemlich in diese Szene verfallen. Also die gibt wirklich Unmengen an Geld aus für alternativmedizinische Behandlungen. Aber es wird dadurch nicht besser. Ja, im Endeffekt, sie fühlt sich immer kurz besser, weil sie das Gefühl hat, es wurde was gemacht, aber dann sind halt 500 Euro weg. Und dann, ja, dann läuft sie aber wieder.
Wobei, da könnte man jetzt auch wieder sagen, Homöopathie ist ja jetzt gut und schön, hilft den Leuten, wenn sie kleine Wehwehchen haben, da ist ja nichts zu verteufeln dran, aber es ist ja auch teuer. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich wirklich jetzt den Wert des Zuckers zahle, den ich da in den Kügelchen drinnen habe, sondern ich zahle mit gewisser Weise auch den Menschen, der irgendwo steht und, was wird wahrscheinlich kein Mensch sein, aber der das da 100-mal verdünnt, ist ja auch ein gewisser Aufwand, ich brauche Wasser dafür. Ja, und Zeit, ja. Ich muss hier verdünnen. Also, aber es steht halt in keinem Verhältnis dazu zu dem, was ja, was jetzt quasi wirklich der Wert ist, der da reingesteckt wird in die Herstellung. Hm.
Ja, ja. Ich meine, es ist jetzt nicht so wahnsinnig teuer. Ja, wenn ich halbwegs gut benannt bin, kann ich mir schon ein Backer Globuli leisten. Ja, es ist nicht die Welt. Das Problem ist halt, wenn ich einmal anfange. Und natürlich kommt auch die Homöopathie nicht ganz ohne Verschwörungstheorie aus. Weil wieso kommt in den Untersuchungen immer raus, dass es nicht wirkt? Ja, das heißt, ich muss dann mal sagen, okay, scheinbar hat die Pharmaindustrie kein Interesse an dieser Art von bla 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 bla. Und dann bin ich ganz schnell in der Szene, wo ich sage, okay, die Schulmedizin ist eine einzige Verschwörung der Pharmaindustrie und eigentlich macht sie uns nur krank etc. Und das sehe ich wirklich bei den Leuten, wenn sie Alternativmedizin beginnen, dann wenden sie sich immer mehr dem zu und immer mehr der normalen Medizin ab. Und da wird es dann wirklich problematisch. Ja? Und wenn man da in Extremfälle geht, gibt es halt Leute, die dann auch wirklich schwere Erkrankungen versuchen damit zu behandeln. Und wenn ich zum Beispiel jetzt eine Lungenentzündung habe und das Erste, was ich versuche, sind Globuli, dann wird es sehr schnell sehr lebensbedrohlich. Ja? Und ich kenne durchaus Fälle von Menschen, die dann verstorben sind, weil sie einfach richtige Behandlungen so weit rausgeschoben haben.
Okay, also das heißt, das Wichtige quasi jetzt bei der Homöopathie wäre ein gewisser aufgeklärte Herangehensweise an diese Art von Medikation seitens der Patienten und der Ärzte.
Genau, oder zumindest einen gewissen Skeptizismus wahren. Ja? Ich kann ja sagen, okay, ich nehme halt zusätzlich die Globuli, vielleicht hilft's nicht, aber besser als ich versuch's gar nicht. Das ist okay. Aber wenn ich sage, die Ärzte wollen mich eher nur vergiften, ich setze jetzt nur auf natürlich und althergebrachtes Wissen, dann wird es wirklich problematisch.
Das prominenteste Beispiel dafür, das mir einfällt, ist Steve Jobs, der deswegen gestorben ist. Der einen Pankreaskrebs hatte. Da wurde festgestellt, die Ärzte haben geweint, wie sie es ihm gesagt haben, Er hat eine extrem milde Form von Pankreaskrebs, was verdammt selten ist. Es ist irgendwie so 1% der Menschen haben das oder irgendwas in dem einstelligen Prozentbereich auf jeden Fall. Und er hat sich gedacht, naja, wenn das eh so mild ist, dann kann er das mit alternativen Methoden, ich glaube veganes Fasten und alles Mögliche, was er da nicht gemacht hat. Und im Endeffekt hat er so lange gewartet, bis es so schlimm war, dass ihm auch keiner mehr helfen konnte. Und solche Fälle, und in dem Fall halt ein sehr prominenter Fall, sondern die eigentlichen Problemfälle der Homöopathie, wenn das oder allgemein der Alternativmedizin, wenn das als alleinige Methode angesehen wird und das hilft ja für alles, auch egal wie schlimm es ist.
Ja, das ist halt das Problem. Man sagt immer bei so Alternativmedizin, sagt man, hilft's nichts, schadet's nichts. Aber solche Fälle zeigen dann doch, wenn ich dadurch eine richtige Behandlung aufschiebe, dann schadet es sehr wohl. Und ich kenne auch Leute, die sind gegangen zum Beispiel zur Bioresonanz. Das ist jetzt auch sehr populär. Wenn die sich wirklich dran halten würden, was da gesagt worden ist, dürften sie praktisch nichts mehr essen. Und ich weiß nicht, ob man da jetzt drauf, also da müssten sie ihre Nahrung zu einem Grad einschränken, dass ihnen wirklich vieles fehlen wird, meiner Meinung nach. Ja, und ich weiß nicht, ob wir da jetzt drauf eingehen wollen, aber das ist auch quasi ein relativ esoterisches Konzept. Mhm. Weil es klingt alles, weißt du, solange man sich nicht damit beschäftigt, ja, warum sollte mir der eine Arzt jetzt seine Lebensmittelunverträglichkeit testen können und der andere nicht? Ja, wenn ich nicht weiß, was ist das Konzept dahinter? Ja, ein richtiger Arzt, der versucht, danach zu weisen, reagiere ich vielleicht allergisch auf irgendeinen bestimmten Essensbestandteil? Oder habe ich eine Unverträglichkeit wie Laktose etc.? Bei der Bioresonanz ist es so, dass quasi geschaut wird, sendet mein Körper irgendwelche negativen Schwingungen aus und die sollen dann quasi mit Schwingungen von dem Bioresonanzgerät neutralisiert werden. Gleichzeitig detektiert es auf eine Art und Weise, die niemand erklären kann, scheinbar irgendwelche Unverträglichkeiten etc. Irgendwie, ich weiß gar nicht, wie es funktionieren soll, weil niemand weiß es.
Aber das heißt, das ist jetzt eine von diesen Methoden, die von der Parawissenschaft untersucht werden, aber die im Endeffekt was jetzt auch keinen direkten Nachweis gibt, dass das funktioniert.
Genau, beziehungsweise wenn man testet, dann zeigt sich, dass nicht funktioniert. Der Konsument,
okay, genau,
der Konsument,
darauf wollte ich hinaus. Also
der Konsument hat mal eine Untersuchung gemacht, da hat er einen Patienten oder eine Person zu 5 verschiedenen Bioresonanzlern geschickt. Und jeder hat ihm was anderes gesagt. Ja, das heißt, überhaupt keine Konsistenz zwischen den einzelnen Untersuchungen. Das würdest du bei einer normalen Testung nicht haben. Wenn du dich in einem Spital, sag mal, 100 Mal auf Laktoseintoleranz testen lässt, wird 100 Mal positiv oder negativ rauskommen. Bei der Bioresonanz kommt immer was anderes raus.
Oder wenn man es vielleicht nur sehr leicht hat, gibt ja Abschwächungsformen davon, dass dann der eine sagt, nee, sie haben quasi keine und der andere sagt, naja, sie sollten aber schon Laktasekapseln sich zulegen. Das ist dann wieder im Ermessen des Arztes. Was ich aber auch das Gefühl habe, gerade in den letzten Jahren, dass es zunehmend populär ist, Intoleranzen zu haben. Ist das auch was die Parawissenschaft untersucht, so demografische Entwicklungen, dass man sagt, das ist jetzt...
Das würde ich einfach unter reguläre Medizin. Ja. Was jetzt zum Beispiel irrsinnig modern geworden ist, ist diese Unverträglichkeit gegenüber, wie ist das,
Gluten.
Gluten, ja. Sagt man Gluten oder
Gluten? Ich sage Gluten. Viele sagen Gluten. Ich finde, das klingt ein bisschen so wie Händeln, Glucken. Ja, so.
Herablassen, sagen wir Gluten.
Gluten klingt wissenschaftlicher.
Es gibt diese kranke Zöliakie. Da vertrage ich wirklich kein Gluten. Ja, Gluten ist quasi im Weizen das Protein, das ihm seine Fluffigkeit gibt.
Ist das nicht das Klebeeiweiß?
Genau, Klebeeiweiß, ja. Und Leute mit Zöliakie vertragen das überhaupt nicht. Die haben dann riesige Probleme. Ein Bekannter von mir hat das. Das hat aber ein sehr geringer Teil der Bevölkerung. Ja. Und dann gibt es das Konzept der nicht-zöliakären Glutenunverträglichkeit. Und das ist wahnsinnig umstritten. Also da gab es mal eine Studie, die das ins Rollen gebracht hat, diese Idee, dass... Da haben sie quasi untersucht Leute, die nicht Zöliakie hatten und haben dann getestet, fühlen die sich trotzdem irgendwie schlechter, geben die mehr Symptome an, wenn sie Gluten konsumieren, obwohl sie keine nachgewiesene Zöliakie haben. Und damals ist rausgekommen, ja, es gibt so Leute, die haben keine Zöliakie und fühlen sich schlechter. Ja. Daraufhin ist dieser ganze Hype entstanden über das glutenfreie Essen. Nur jetzt ist es passiert, dann, wann war das, vor einem Jahr oder so, wo ich das gelesen habe, hat dieselbe Gruppe die Versuche wiederholt mit einer besseren Methode, ja, mit einer größeren Versuchsgruppe und sind draufgekommen, okay, unser ursprüngliches Resultat lässt sich nicht wiederholen und hat quasi publiziert, okay, wir haben uns getäuscht, die Ergebnisse waren gar nicht, das war scheinbar eine methodische Schwäche einfach unserer Studie, ja. In der Zwischenzeit hat sich das aber wahnsinnig etabliert. Ja, wenn du jetzt in ein Geschäft gehst, da hast du die Bio-Lebensmittel oder die Sachen, die als gesund gelten, immer im Regal neben den glutenfreien Lebensmitteln. Und das erzeugt schon rein psychologisch so ein bisschen das Gefühl, Gluten ist schlecht, weil es bei den gesunden Sachen steht.
Ja, es gibt ja auch jetzt Bücher entstanden, ja, zu glutenfreier Diät und was ich da auch sehr bedenklich finde, der Staat hat auch gleich mitgespielt und hat diese Unverträglichkeitsangaben die Inhaltsstoffangaben in den Speisekarten gefordert, mhm, wo Gluten jetzt auch mit ausgewiesen ist.
Das ist ja auch sinnvoll, ja. Für die Leute, die wirklich Zöliakie haben, ist
das ist richtig, ja.
Aber die wissen eh, wo das ist.
Aber das fördert natürlich auch solche Irrglauben, ja, dass Gluten auch für Leute, die keine Intoleranz dazu haben, schlecht wäre.
Ich kann da jetzt, okay, also die Sache ist die, bei Gluten möchte ich jetzt nicht sagen, dass es diese nicht-zöliakäre Glutenintoleranz nicht gibt oder Unverträglichkeit.
Ist quasi nicht restlos geklärt.
Genau, weil meines Wissens ist es so, dass der momentane Stand der Dinge so ausschaut, dass es durchaus vorteilhaft sein kann, sich für gewisse Leute Gluten, also nicht so glutenlastig zu ernähren, aber nicht wegen dem Gluten, sondern wegen anderen Dingen, die oft in Lebensmitteln sind, in denen Gluten auch ist. Aber wenn ich einen Versuch mache nur mit Gluten, hat man bisher nichts gefunden, was abseits der Zöliakie das erklären wird. Also ich bin da vielleicht nicht auf dem neuesten Stand. Ich bin relativ überzeugt, dass für Leute, die nicht Zöliakie haben, Gluten kein Problem darstellt. Aber weißt du, test's einfach aus. Lass die Semmeln weg, ein paar Wochen und das Weizen. Und wenn du über einen längeren Zeitraum das Gefühl hast, dass es dir wirklich besser geht und du keine Lebensqualität einbußen hast, ja. Das ist jetzt nicht streng wissenschaftlich, aber so würde ich es machen.
Ja. Wobei das gerade beim Gluten, bin ich drauf gekommen, auch relativ schwierig ist, es wegzulassen, weil es ist fast überall
enthalten. Ja, das stimmt schon.
Also alles, was du an, ja, aber viel was du an Süßigkeiten zum Kaufen bekommst, alles, was du irgendwie kochst, wo Stärke drinnen ist, ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass auch Gluten drinnen ist.
Ja. Aber ja, es gibt Leute, die ernähren sich dann eine Zeit lang nur von Kartoffeln. Wenn es ihnen dann besser geht, ich weiß es nicht.
Da könnte man vielleicht auch wieder den Abstinenz-Placebo-Effekt sozusagen,
ja,
dann haben.
Ja, das ist, siehst du, das ist das Problem. Ich kann das so testen, aber ich kann nicht sagen, geht es mir jetzt besser, weil ich erwarte, dass es mir besser geht. Dafür gibt es eben Studien, um diese Bias auszuschließen. Vielleicht zum Placebo-Effekt eine Sache, die mir sehr wichtig ist, damit es jetzt nicht so wirkt, als würde ich glauben, die Leute, die Homöopathie nehmen, sind alle irgendwie weniger gescheit oder so. Es ist ja ganz klar, dass ich das Gefühl habe, dass es wirkt. Ja, ich habe als Kind auch immer die Globuli genommen. Ja, keine Frage.
Und das nehme sie bis heute, wenn sie mir meine Mutter in die Hand drückt.
Ja, wenn es dir gut, wenn du das Gefühl hast, es hilft dir und du einen vernünftigen Umgang damit hast, warum nicht? Ja. Aber die Frage ist, warum sind die Leute so überzeugt? Ja, und da gibt es jetzt verschiedene Erklärungen, die sicher alles, was dazu alle was beitragen. Ja, zum Beispiel Homöopathie. Man gibt es ja Gott sei Dank fast ausschließlich bei Krankheiten, die von allein vorbeigehen. Ja. Beziehungsweise die meisten Krankheiten haben so einen Peak. Ja, das heißt, es wird mir ein bisschen schlechter, dann geht es mir einen Tag schlecht oder zwei, dann wird es langsam wieder besser. Wo nehme ich jetzt die Globuli? Natürlich ganz oben am Peak, ja, weil da geht es mir dreckig. Was ist dann zwangsläufig das Nächste, was passiert, ist, dass mir wieder besser geht. Ja, beziehungsweise so wie die Bekannte von mir mit dieser Schmerzerkrankung, die auch immer so sinusartig kommt und geht, sie nimmt es natürlich dann, wenn es ihr besonders schlecht geht und zwangsläufig wird es danach besser. Ja. Und auch wenn es mir nicht unmittelbar danach besser geht, gibt es in der Homöopathie das Konzept der Erstverschlimmerung. Das heißt, wenn ich Homöopathie nehme und es wird danach schlimmer, dann wird der Homöopath sagen, das ist die Erstverschlimmerung, das ist ein Teil des Heilungsprozesses. Ja. So wie wenn ich eine Wunde habe und ich will, dass sie sauber heilt, schütte ich Alkohol drauf. Dann tut es kurz weh.
Nur und hat er damit halt eben nicht Unrecht, weil es ist ein Teil des Heilungsprozesses, ja. Nur wird er halt nicht durch die Globuli ausgelöst.
Genau, aber es ist eine wunderschöne Ausrede. Ja, ich nehme Globuli und es geht mir besser, super, es waren die Globuli. Ich nehme Globuli und es geht mir eine Zeit lang schlechter und dann besser, es waren die Globuli plus die Erstverschlimmerung. Das ist ein schönes Konzept. Da kann man sich schön rausreden. Ja, also das ist eine Sache, warum man glaubt, dass es wirkt, weil man es einfach nimmt, wenn es einem am schlechtesten geht. Eine andere Erklärung, die man oft hört, ist, dass es einfach zeitlich korreliert. Ja, ich kenne da ein Beispiel von einer Frau, die hatte einen Sohn und der hatte, wie er klein war, wie heißt diese Krankheit, wenn ich bei Hautkontakt mit Wasser so einen roten Ausschlag kriege. Wenn die im Wasser sind, dann haben sie nachher so einen Hautausschlag und der juckt und in manchen Fällen ist der ganz schlimm. Nennen wir es einfach den Ausschlag. Ja. Jetzt ist die Sache die, dass im Zuge der Pubertät geht dieser Ausschlag oft spontan weg. Ja, das hört einfach auf. Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, wenn ein Kind das hat, dass es ab einem gewissen Alter auf einmal einfach weg ist. Ja. Wenn jetzt eine Frau mit ihrem Kind zum Arzt geht, ja, und das Kind leidet drunter, wird der Arzt, also ein regulärer schulmedizinischer Arzt, wird sagen, ja, da können wir momentan nicht viel tun. Was man machen kann, ist das mit Cortison zu behandeln. Aber Cortison ist ein schweres Medikament. Ob sich das auszahlt, die meisten werden sagen, na lieber nicht. Das
belastet kleine Kind, den Organismus auch ziemlich.
Genau, ist ein Immunsuppressiver im Endeffekt. Lokale Anwendung ist okay, bla bla bla. Aber über lange Zeit schlucken, ist wahrscheinlich zahlt sich's nicht aus. Das heißt, der Arzt wird das Kind wieder heimschicken und sagen, machen wir mal gar nichts. Ja? Jetzt will die Mutter aber, dass dem Kind besser geht und geht mit ihm zur Akupunktur. Ja, da geht's hin, fünfmal, zahlt ein paar hundert Euro, es wird nicht besser. Ja, danach geht's zur Bioresonanz, dort bekommt sie eine Liste mit 50 Sachen, die das Kind nicht essen darf. Das Kind hält sich dran, 3 Monate, es wird nicht besser. Ja, danach versucht sie es mit, was weiß ich, was für eine Methode, es wird nicht besser. Irgendwann geht sie zum Homöopathen, der gibt ihnen Globuli und siehe da, nach ein paar Wochen wird auf einmal der Ausschlag besser. Und irgendwann ist er auf einmal weg. Ja. So, was ist passiert? Ja, also diese Krankheit hat eine irrsinnig hohe Spontanremissionsrate. Irgendwann geht's weg. Wenn ich jetzt einfach von einem Behandler zum nächsten gehe, ja, was auch immer der letzte Behandler ist, die Mutter wird überzeugt sein, der hat geholfen. Weil was die Mutter mitnimmt, ja, und das ist ganz normal, dass man das dann so denkt, ja, ich habe alles probiert. Ich war beim Arzt, der hat gesagt, Cortison, aber das ist ja ganz arg. Dann war ich Akupunktur, hat nichts geholfen, Bioresonanz hat nichts geholfen. Und dann haben wir Globuli genommen und auf einmal war es weg und ist nie mehr wiedergekommen. Ja, da kann ich mit Studien argumentieren, noch und nöcher, diese Person wird ihr Leben lang überzeugt sein, nichts hat geholfen, außer die Homöopathie. Und da haben wir wieder so einen subjektiven Fehler. Wir haben nicht ausschließen können mit einer Kontrollgruppe, wie wäre es ohne dem gewesen. Und das ist ein Grund, warum es ganz natürlich ist, dass Leute an Alternativmedizin glauben. Ja, das ist
und damit wären wir eigentlich wieder, damit schließt sich eigentlich der Kreis dann.
Ja.
Ja, damit wären wir dann wieder quasi bei der wissenschaftlichen Methode und warum die so wichtig ist, um solche Sachen entsprechend dann abzubilden. Ja. Ich denke mal, wir haben das ganz gut umrissen. Fällt dir noch ein, was du irgendwas, was du loswerden möchtest, was wir ausgelassen haben?
Eine Sache, ja, vielleicht ein allgemeines Statement zur Wissenschaft, bitte gern. Weil Wissenschaft ist so ultra cool. Es wird ja oft den Wissenschaftlern so ein bisschen vorgeworfen, sie würden nichts glauben, was nicht in ihr Weltbild passt. Ja. Also quasi, sie haben quasi ihr eingeschränktes Denkschema, sind nicht offen für neue Sachen und was sie glauben, das nicht erklärbar ist, das glauben sie nicht. Ja. So ist das nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Wissenschaftler sind, glaube ich, die aufgeschlossenste Berufsgruppe überhaupt. Ja. Ein Beispiel, ja, Quantenphysiker sind bereit, die absurdesten Dinge zu glauben. Ja. Die glauben, dass ein Teilchen, ein superatomares Teilchen, gleichzeitig an 2 verschiedenen Orten sein kann. Zur gleichen Zeit. Und der einzige Grund, warum sie das glauben, ist, weil die Daten das unterstützen. Ja, wenn die Daten sagen, das ist so, wenn es das Experiment zeigt, dann glauben sie es unabhängig davon, wie absurd das ist. Wenn einer die Behauptung aufstellt, er kann Gedanken lesen und er kann das wirklich reproduzierbar nachweisen, dann werden die Wissenschaftler ihm das glauben und sind sehr aufgeregt. ein Beispiel.
Und werden versuchen, das zu ergründen und, genau. und weitere Untersuchungen dazu
genau,
machen.
Genau, zuerst ja. werden sie schauen, funktioniert es wirklich, kann dir das wirklich? Und dann werden sie versuchen zu verstehen, warum ist das so? Und wenn ich noch mit einem Beispiel abschließen kann, ja, du kennst ja diesen Teilchenbeschleuniger CERN, ja, diesen, wo sie versuchen, diese neuen Teilchen, das Higgs-Boson
haben. Wir hatten es heute schon kurz, ja.
Ja, genau. Du hast vielleicht mitgekriegt, vor ein paar Jahren, da haben sie geglaubt, dass sie ein paar Neutrinos nachgewiesen haben, die schneller als das Licht geflogen sind. Mhm. Weißt du noch? Was ist da passiert? Ja, ein Teilchen, das sich schneller als das Licht bewegt, das widerspricht allem, was wir über das Universum zu wissen glauben. Ja. So, was haben die Wissenschaftler jetzt gesagt? Haben die gesagt, das kann nicht sein, weil das widerspricht der Schulwissenschaft? Na, die haben das reproduziert und haben gesehen, okay, warte, wir messen das immer gleich, wie kann das sein? Was haben sie dann gemacht? Sie haben sich an die wissenschaftliche Community gewandt und haben gesagt, hey, wir haben dieses Orge-Ergebnis, könnt ihr das reproduzieren auf euren anderen Teilchenbeschleuniger? Seht ihr das auch? Sie haben es nicht gesehen. Sie haben nicht gesagt, das ist ein Blödsinn. Sie haben gesagt, oh mein Gott, das ist so aufregend, ich kann es gar nicht glauben. Ja, bis sie dann alle irgendwann enttäuscht festgestellt haben, dass irgendein Glasfaserleitungskabel nicht gescheit angesteckt war und die Neutrinos eh nicht so schnell geflogen sind wie das Licht. Ja, aber das zeigt so schön auf, was in der Wissenschaft eigentlich passiert, wenn man wirklich mit guten Daten glaubt, zeigen zu können, dass etwas funktioniert. Auch wenn es allem widerspricht, was wir zu wissen glauben. Ja, so sind Wissenschaftler. Was immer das Experiment sagt, ja, wenn es ein gutes Experiment ist,
ja.
dann sind wir auf der richtigen Fährte. Ja. Sind wir schon am Ende? Dann hätte ich noch einen schönen Abschiedssatz.
Ja, bitte, bitte. Also,
weil das ist mir gerade noch eingefallen.
Wir sind am Ende, wir machen ein schönes Fade-out. Ich hoffe, wir haben nicht das Letzte von dir gesehen heute oder gehört. Ich würde mich freuen, wenn wir dann noch einmal wieder was machen. Dazu möchte ich eben auch noch sagen, bevor du das Ganze hier beschließt. Ich würde mich über Kommentare freuen. Wir beide. Nur
gute.
Ja, auch, wir nehmen auch kritische Stimmen, oder?
Ich nicht.
Du nicht? Okay, die kritischen Stimmen dann bitte an mich. Und eben über Kommentare würden wir uns freuen und natürlich auch über Vorschläge für weitere Themen, die in das Fachgebiet von unserem lieben Martin hineinspielen. Da werden wir sicher noch einmal was machen. Wir würden uns freuen. Und dann überlasse ich dir jetzt das Schlusswort und wir werden das dann für heute beschließen. Danke fürs Dasein und bitte.
Weil oft argumentiert wird für Parawissenschaft oder für Alternativmedizin damit, dass die normale Medizin, die Schulmedizin Probleme hat. Ja, die Ärzte nehmen sich zu wenig Zeit etc. Und das ist sicher richtig. Ich habe mal in Facebook den schönen Satz gelesen und ich weiß leider nicht, von wem das ist. Ich habe den im Google nicht gefunden. Aber da wurde quasi gesagt, die Tatsache, dass Flugzeuge manchmal abstürzen, ist noch keine Rechtfertigung für den Gebrauch von fliegenden Teppichen.
Wunderbar. Vielen Dank noch einmal fürs Dasein, Martin.
Danke, war cool.